ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-ah in Kreuz und Quer durch Korea unter anderem über den Einsatz zahlreicher Freiwilliger am Flughafen Muan nach dem Jeju Air-Unglück. Sie hören außerdem Korea hautnah und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Gericht erlässt weiteren Haftbefehl gegen Präsident Yoon Suk-yeol. Regierung und Regierungspartei wollen 27. Januar als einmaligen Feiertag ausrufen. KDI spricht von gedämpfter Wirtschaftsstimmung inmitten politischer Unsicherheit. Das Bezirksgericht Seoul West hat einem weiteren Antrag auf einen Haftbefehl gegen den suspendierten Präsidenten Yoon Suk-yeol stattgegeben. Das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte CIO gab diese Bewilligung am Dienstag bekannt. Der erste Haftbefehl war am Vortag abgelaufen. Ein gemeinsames Ermittlungsteam aus Beamten des CIO und der Polizei hatte am Freitag versucht, diesen Haftbefehl zu vollstrecken, scheiterte jedoch am Widerstand des Sicherheitsteams von Präsident Yoon. Yoon steht im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember im Verdacht des Hochverrats und des Machtmissbrauchs. Das Verteidigerteam von Präsident Yoon Suk-yeol will sich auf ein Gerichtsverfahren einlassen, sollte Yoon angeklagt oder ein Untersuchungshaftbefehl für einen nicht festgenommenen Verdächtigen beantragt werden. Diese Position teilten Yoons Verteidiger am Mittwoch hinsichtlich des Versuchs von Ermittlern mit, einen Haftbefehl gegen Yoon zu vollstrecken. Sie vertreten weiterhin die Position, dass sie mit Ermittlungen, die aufgrund eines ungültigen Haftbefehls durchgeführt werden sollen, nicht kooperieren können. Es müsse jedoch verhindert werden, dass die Bürger weiter belästigt und Beamte aufgeopfert würden. Daher wollten sie auf ein Verfahren vor Gericht eingehen, hieß es. Die Verteidiger machten zugleich deutlich, dass sie nicht akzeptieren würden, sollte ein solcher Befehl beim Bezirksgericht Seoul West beantragt werden. Denn nicht dieses Gericht, sondern das Bezirksgericht Seoul Zentral sei das zuständige Gericht für das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte, CIO. Die Frage, ob man darauf eingehen werde, wenn ein Untersuchungshaftbefehl auf Antrag des CIO erlassen werde, bejahte das Team. Regierung und Regierungspartei haben vereinbart, den Tag vor den Feiertagen zum Mondneujahr, den 27. Januar, als einmaligen Feiertag auszurufen. Die Entscheidung gaben die Partei Macht des Volkes, PPP, und die Regierung bei einer hochrangigen Beratung zur Wirtschaftsstabilisierung am Mittwoch bekannt. PPP-Politikchef Kim Sang-hun äußerte die Erwartung, dass die Maßnahme zur Belebung des Tourismus, der Steigerung der Binnennachfrage sowie der Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung beitragen könnte. Das Neujahrsfest nach dem Mondkalender fällt auf den 28. bis 30. Januar. Sollte der 27. Januar, ein Montag, dieses Jahr ein Feiertag sein, hätten die Menschen in Südkorea vom 25. bis 30. Januar 6 Tage lang frei. Falls man am 31. Januar Urlaub nimmt, könnte man sich sogar 9 Tage lang ausruhen. Dies würde zu mehr Inlandsreisen und Einkaufen führen, was die Konsumstimmung anregen könnte, so die Erwartung. Eine staatliche Denkfabrik hat die aktuelle Konjunkturlage in Südkorea als negativ bewertet. Das koreanische Entwicklungsinstitut KDI teilte am Mittwoch die Einschätzung mit, dass als Folge der gestiegenen Unsicherheit die Wirtschaftsstimmung gedämpft worden sei. Dies führe nun zu steigenden Abwärtsrisiken für die Konjunktur. Die politischen Wirren im Land in letzter Zeit hätten zwar nicht zu Turbulenzen im Finanzsystem geführt, die Indikatoren für die Stimmung bei den Haushalten und der Unternehmen hätten sich jedoch umso stärker verschlechtert, hieß es. Die Verbraucherstimmung fiel im Dezember auf 88,4. Nach einem Wert von 100,7 im Vormonat. Damit rutschte der Index innerhalb von nur einem Monat um 12,3 Punkte ab. Während der politischen Unsicherheit in den Jahren 2016 und 2017 war der Index über einen Zeitraum von 3 Monaten um 9,4 Punkte abgesackt. Südkorea hat im November aufgrund eines Importrückgangs den 7. Monat in Folge einen Leistungsbilanzüberschuss erzielt. Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Mittwoch belief sich der Überschuss nach vorläufigen Schätzungen auf 9,3 Milliarden Dollar. Damit ist die Leistungsbilanz seit Mai im Plus. In der Warenbilanz wurde ein Überschuss von 9,75 Milliarden Dollar gemeldet. Die Ausfuhren stiegen im November im Vergleich zum Vorjahr um 1,2% auf 57,1 Milliarden US-Dollar. Damit hat sich das Wachstum im Vergleich zum Anstieg um 4% im Vormonat verlangsamt. Die Einfuhren gingen im Jahresvergleich um 4,4% auf 47,3 Milliarden Dollar zurück. Der UN-Sicherheitsrat wird zusammentreten, um über den jüngsten Start einer ballistischen Mittelstreckenrakete durch Nordkorea zu sprechen. Wie das UN-Hauptquartier mitteilte, werde der Sicherheitsrat am Mittwochnachmittag eine Besprechung zum Thema Nichtverbreitung von Atomwaffen durch Nordkorea abhalten, um sich mit dem Raketenstart zu befassen. 6 Ratsmitglieder, darunter Südkorea, die USA und Großbritannien, hatten das Treffen verlangt. Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs Südkoreas feuerte Nordkorea am Dienstag vom Gebiet Pjöngjang aus eine Mittelstreckenrakete größerer Reichweite in Richtung Ostmeer ab. Nordkorea behauptete daraufhin, eine neue ballistische Hyperschall-Mittelstreckenrakete erfolgreich getestet zu haben. Der südkoreanische Generalstab erklärte jedoch, dass die Behauptung sehr wahrscheinlich eine Täuschung sei. KBS hat die Tonaufnahme eines abgehörten Funkverkehrs von nordkoreanischen Truppen im russischen Krieg gegen die Ukraine erhalten. Dem südkoreanischen Sender liegt die 17-sekündige Audiodatei eines Gesprächs vor, das am 20. Dezember in der russischen Region Kursk vom ukrainischen Militär abgefangen worden war. Nach ukrainischen Angaben handelt es sich vermutlich um ein Funkgespräch zwischen Leitern nordkoreanischer Gruppen, welche aus jeweils rund 10 Soldaten bestehen. Darin sagt eine Person, dass zum Einsammeln der Leichen der Kameraden mehr Zeit benötigt werde. Er teilt dann seinen Entschluss mit, im Morgengrauen mit Sturmtruppen aufzubrechen, um die Leichen einzusammeln. Dann fragt er, was die anderen davon halten. Nach Meinung von Experten deutet die Aufnahme darauf hin, dass die russische Unterstützung für die nordkoreanischen Truppen zur Fortsetzung ihrer Einsätze nicht reibungslos funktioniert. Dazu zählt auch der Umgang mit den Leichen nordkoreanischer Gefallenen. Im Zuge der russischen Operation zur Rückeroberung der Region Kursk haben nordkoreanische Truppen schwere Verluste erlitten. Der kubanische Botschafter in Südkorea, Claudio Monzon, hat offiziell sein Amt in Seoul angetreten. Dies erfolgte 11 Monate nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Kuba. Das kubanische Außenministerium teilte mit, dass Monzon am Montag Kim Tae-jin, dem stellvertretenden Minister für protokollarische Angelegenheiten im südkoreanischen Außenministerium, eine Kopie seines Beglaubigungsschreibens überreicht habe. Der Diplomat war am Sonntag in Südkorea eingetroffen. Wie verlautete, werde er sich auf die Eröffnung der Botschaft konzentrieren. Südkorea und Kuba hatten im Februar letzten Jahres in New York mit dem Austausch diplomatischer Noten ihre diplomatischen Beziehungen aufgenommen. Südkorea plant laut Informationen, Anfang dieses Jahres seine Botschaft in Kuba zu eröffnen. Das Lied Aparte von Rosé und Bruno Mars ist auf Platz 5 der wichtigsten US-Single-Charts Billboard Hot 100 vorgerückt. Nach Angaben von Billboard am Montag verbesserte sich das Lied gegenüber der Vorwoche um 29 Ränge auf den 5. Platz. Laut der Agentur von Rosé, einem Mitglied der K-Pop-Band Blackpink, ist dies die bisher höchste von einer K-Pop-Künstlerin erreichte Platzierung in den Hot 100. Rosé habe als erste K-Pop-Künstlerin den Einzug in die Top 5 geschafft. Aparte hatte unmittelbar nach der Veröffentlichung im vergangenen Oktober auf Platz 8 in den Hot 100 debütiert. Damit war Rosé als erster K-Pop-Interpretin der Sprung in die Top 10 dieser Hitparade gelungen. Sie hörten die Nachrichten, gesprochen von Dirk Wanner.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zur Mittwochsausgabe von Kreuzung quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Kang Kyung-ha. Seit dem jüngsten Flugzeugunfall der Jeju Air-Maschine haben zahlreiche Freiwillige aus dem ganzen Land den Flughafen in Wuhan aufgesucht, um mit den Hinterbliebenen der Opfer ihren Schmerz zu teilen und bei den Arbeiten zur Bewältigung der Katastrophe zu helfen. Auch am Neujahrstag hatten viele Menschen den Flughafen aufgesucht, um Freiwilligendienst zu leisten. Mehr darüber im ersten Beitrag. Danach hören Sie Korea hautnah. Im dritten Teil erfahren Sie Näheres darüber, wie sich die Menschen aus Afghanistan, die als Personen mit besonderen Verdiensten nach der Machtübernahme durch die Taliban nach Südkorea gebracht wurden, in den letzten 3 Jahren eingelebt haben. Unter den Kindern der damaligen Ortskräfte hat sich das erste Paar vermählt. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche, heute mit Kim Hee-soo. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Lee Seung-cheol singt Der Himmel im Westen. Zahlreiche Freiwillige aus verschiedenen Teilen des Landes strömen zum Flughafen Muan, wo sich jüngst die Flugzeugkatastrophe ereignete, um den Angehörigen der Opfer Trost zu spenden und ihnen zu helfen. Auch am Neujahrstag besuchten etwa 1500 Freiwillige den Flughafen. Freiwilligenorganisationen aus der Region Südcholla kochten an diesem Tag 3500 Portionen der Reiskuchensuppe Tteokguk, die traditionell zu Neujahr gegessen wird. Eine Frau namens Jonghan Jo kam aus dem 260 Kilometer entfernten Daegu mit 3000 Schüsseln warmer Rinderknochensuppe Kumtang. Sie sagte, sie habe gedacht, dass eine warme Suppe den Angehörigen der Opfer, die am Flughafen tagelang ausharren, gut tun würde. Der bekannte Koch An Yo Song bereitete 1000 Portionen Abalone-Suppe zu und übergab sie den Angehörigen. Am 30. Dezember brachte er 200 Röllchen selbstgemachten Kimbap mit. Er sagte, wenn er dazu beitragen könne, dass es den Hinterbliebenen etwas besser geht, werde er sich weiter freiwillig betätigen. Zong Zua, eine freiwillige Helferin, die Tofu-Suppe an die Hinterbliebenen verteilte, sagte, die Angehörigen der Opfer könnten nicht alles auf einmal essen. Sie essen einen Bissen, weinten, essen einen weiteren Bissen und weinten dann wieder. Ihr Anblick schmerzte sie so sehr, dass sie den Flughafen nicht verlassen könne. Statt an einer Sonnenaufgangsfeier teilzunehmen, entschieden sich einige Familien, freiwillig am Flughafen Muan zu helfen. Die vierköpfige Familie von Kang Zhangwu aus Guangzhou war damit beschäftigt, den Warteraum zu reinigen. Kang sagte, dass er und seine Familie gewöhnlich am Neujahrstag an einen Ort reisten, wo man einen schönen Sonnenaufgang beobachten kann. Aber dieses Jahr seien sie nach Muan gekommen. Auch seine Kinder hätten zugestimmt. Es sei eine gute Entscheidung gewesen. Das Rote Kreuz installierte am ersten Tag des Unfalls, am 29. Dezember, etwa 200 Zelte im Warteraum, um den Angehörigen, die die Nacht ohne Schlaf verbringen mussten, eine Unterkunft zu bieten. Auch grundlegende Dinge wie Zahnpasta, Mineralwasser und Decken wurden in Kisten bereitgestellt. Die Heiße Armee stellte im Hinterhof des Flughafens ein Essensmobil auf. Zu den Mahlzeiten wurde in großen Töpfen jeweils 330 Portionen Reis gekocht und in die Zelte geliefert. Im Café im zweiten Stock des Flughafens hing ein Hinweis, Freiwillige und Angehörige erhalten Kaffee und Milchkaffee. Der Kaffeebesitzer sagte, ein Kunde habe 100 Tassen Kaffee und 100 Tassen Kaffee mit Milchschaum im Voraus bezahlt. Er fügte hinzu, dass es seit dem 30. Dezember eine Reihe von Kunden gäbe, die im Voraus bezahlen möchten, damit die Angehörigen und Freiwilligen kostenlos Kaffee trinken können. Das Restaurant im ersten Stock arbeitet sogar komplett kostenlos. Der Restaurantbesitzer Im Jungbom sagte, er könne die Hinterbliebenen der Opfer einfach nicht bezahlen lassen. Er biete ihnen deshalb kostenlos Kimchi-Eintopf, Reis mit Muscheln, Fischsuppe und Knochensuppe an. Ein Vertreter des Flughafens Muan sagte, dass sich auf dem ansonsten leeren Flughafen dank der vielen Freiwilligen, die aus dem ganzen Land kamen, am Neujahrstag eine warme Stimmung verbreitet habe. Es wird geschätzt, dass seit dem Unfall bisher insgesamt über 5.500 Freiwillige den Flughafen aufgesucht haben, um die Hinterbliebenen zu unterstützen. Laut der Provinz Südchola nahmen in den 8 Tagen nach der Katastrophe insgesamt 5.509 Freiwillige an der Unterstützung der Angehörigen, der Verkehrsberatung, der Essensversorgung, der psychologischen Notfallberatung und den Desinfektionsmaßnahmen teil. Wenn man religiöse Organisationen, nicht registrierte Institutionen und Gruppen, Beamte, die speziell für die Hilfe am Flughafen abgestellt wurden, sowie Einzelpersonen mit einbezieht, werde die Zahl mehr als doppelt so hoch sein. Ein gehörloses Ehepaar aus Mukpo bereitet seit dem Unfall täglich 300 Portionen Kaffee, Zitronentee und Ingwertee zu und verteilt diese kostenlos am Flughafen Muan. Mitglieder des Frauenlandwirtschaftsverbands Muan begannen schon am Morgen des Unfalltags Reiskuchensuppe zuzubereiten, die sie den Einsatzkräften und den Familien der Opfer anboten. Ein landwirtschaftlicher Kooperationsverband aus Haugipo Jeju spendete über 150 Kisten Mandarinen, während eine Bäckerei aus Gwangmyeong 79 Kartons mit tiefgekühltem Brot schickte. Die Seoul Association of Korean Medicine und das Stadtbüro von Seoul spendeten Kräutermedizin für 12.000 Menschen und ein Bürger aus Seoul spendete 200 Reisbrötchen und Heidelbeermarmelade. Hören Sie nun Korea hautnah. Heute geht es um ein Theaterstück, das die Geschichte Koreas im Lichte des Lebens einer Familie von Postbeamten behandelt. Heute stellen wir Ihnen das Theaterstück Ujeong Malli, Freundschaft überwindet alle Entfernungen vor, das die Geschichte einer Familie von Postboten seit dem Zeitalter der japanischen Kolonialherrschaft erzählt. Ujeong steht für Freundschaft, kann aber auch Post oder Postangelegenheiten bedeuten. Ujeong Chung-guk war das erste Postamt in Korea und für den Postbetrieb in der zweiten Hälfte der Joseon-Zeit zuständig. Das Stück erzählt die Geschichte von drei Generationen von Postboten, vom Großvater über den Vater bis hin zu den Enkeln und vermittelt so die Geschichte Koreas von der Zeit der japanischen Kolonialherrschaft bis zur modernen Ära. Das Theaterstück wurde als dreiteiliges Werk geschaffen, um die wechselvolle Geschichte des Ujeong Chung-guk zu thematisieren und gleichzeitig durch das Thema Post und Briefe einen Blick auf die koreanische Geschichte zu werfen. Das heute vorgestellte Theaterstück umfasst die Geschichte des ersten Teils. Es spielt vor dem Hintergrund der japanischen Kolonialherrschaft. Weitere Details erfahren wir von Regisseur Kim Ye-gi, der das Stück inszeniert hat.
개동이가 1884년생입니다. 극중에서 아들 수혁은 1910년생이고 손녀 혜주는
개동, der im Stück 1884 geboren wurde, sein Sohn Suhyeok, geboren 1910, und seine Enkelin Hye-ju, die 1956 zur Welt kam. Die Geschichte dieser drei Generationen einer Postbotenfamilie spannt sich über 120 Jahre. Das Werk ist als dreiteilige Serie geplant, die die Geschichte Koreas durch die Perspektive einer Postfamilie erzählt. Der erste Teil konzentriert sich auf Kedong, der während der japanischen Kolonialzeit lebte und wird vor allem durch die Figur von Suhyeok erzählt. Der zweite Teil behandelt Suhyeoks Erfahrungen während des Koreakriegs. Der dritte Teil befasst sich mit Hye-ju und ihre Erlebnisse während der Industrialisierung Koreas sowie ihren Abschied vom Postdienst in den 2000er Jahren. Das Ziel dieses Langzeitprojekts ist es, die Geschichte Koreas mit der Geschichte des Postwesens zu verknüpfen und hervorzuheben. Die zweite Folge ist für das nächste Jahr und die dritte für das übernächste Jahr geplant. Die Rolle des Postboten hat er in Dramen, Theaterstücken und Filmen eine Vielzahl von Rollen gespielt.
지금까지만 50년 그 연기해 오면서 여러 작품 만나고 여러 인물들을 만나면서
In meinen 50 Jahren als Schauspieler bin ich vielen Werken und verschiedenen Charakteren begegnet. Ich habe mich immer wieder neu angenähert und Gedanken über die Rollen gemacht. Besonders bei diesem Stück, das die moderne und zeitgenössische Geschichte Koreas behandelt, denke ich viel über mich selbst um die Figur von Kedong nach. Aber trotz all der Überlegungen und Bemühungen fühle ich immer noch, dass etwas fehlt.
나와 개동이와 생각들을 좀 많이 하면서 이제 역할을 창출했는데 항상 아쉽죠.
Der Schauspieler Choi Woo-sung spielt die Rolle von Kim Soo-hyuk, dem Sohn von Kim Ki-dong. Obwohl es sich um eine fiktive Geschichte handelt, in der reale historische Ereignisse verarbeitet werden, erklärt der Schauspieler, dass er sich während der Proben in die Geschichte hineinversetzt hat. Das habe er getan, indem er sich eine Familie vorstellte, die ein ähnliches Leben wie die im Stück dargestellte dreigenerationale Familie geführt hat. Zum Abschluss hören wir den Schauspieler Choi Woo-sung.
실제하지 않은 인물이지만 그 시대 때 저희가 모르는 삼부자가 있지 않을까라는 생각으로 저는 이제 좀 하고 있는
Obwohl es sich um fiktive Charaktere handelt, denke ich, dass es vielleicht tatsächlich eine Familie gab, die ein ähnliches Leben wie die dreigenerationale Familie im Stück geführt hat. Es gibt Menschen, die mit einer starken eigenen Überzeugung leben, aber auch solche, die von ihrer Umgebung, ihrem Vater oder ihren Freunden mitgerissen werden. Kim Soo-hyuk ist so ein Charakter. Anstatt sich auf sein eigenes Leben zu konzentrieren, beobachtet er die Unterdrückung seines Vaters während der japanischen Kolonialzeit und entschließt sich, Beamter zu werden. Doch dann trifft er einen Freund und seine Identität beginnt zu schwanken. Diese Zerrissenheit und der Kampf zwischen Selbstbestimmung und äußeren Einflüssen prägen diese Figur.
Sie hören gerade KBS World Radio. Die deutschen Programme von KBS World Radio können Sie unter anderem auf Kurzwelle, unserer Website world.kbs.co.kr oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch über unsere Social Media Plattformen halten wir Sie stets auf dem Laufenden. Folgen Sie uns dazu gerne auf Facebook, Twitter und Instagram, um aktuelle Informationen und spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Programm schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache.
Unter den Kindern der Ortskräfte, die 2021 nach der Machtübernahme der Taliban aus Afghanistan nach Südkorea gebracht wurden, hat sich das erste Paar vermählt. Zur Zeit der Flucht aus Afghanistan war der Ehemann Abed Emad ein Student der Universität Kabul und die Ehefrau Nizami Aisha besuchte noch die Oberschule. Die beiden gaben sich im August letzten Jahres das Jawort. Der Neujahrswunsch des Ehepaares ist es, finanziell fest auf eigenen Füßen zu stehen und ein Kind zu bekommen. Emad sagte, in Afghanistan gäbe es die Tradition, dass man im Alter von etwa 20 bis 22 Jahren heiratet. Sein Vater habe die Heirat vorgeschlagen und auch er habe besondere Gefühle für Aisha entwickelt, die ihm in dem fremden Land eine große Stütze war. Er wolle sich hier in Südkorea mit seiner Familie eine Zukunft aufbauen. Aisha absolvierte ein Studium an der Ulsan University of Science and Technology und ihr Ehemann Emad wird sein Studium im nächsten Jahr abschließen. Das frisch vermählte Ehepaar ist in eine Wohnung der Chung-ang Apartmentanlage von H.D. Hyundai in Ulsan eingezogen. Diese Apartmentanlage war ursprünglich als Wohnanlage für Mitarbeiter des Konzerns HD Hyundai gedacht. Seit 2021 wohnen dort die ehemaligen Ortskräfte aus Afghanistan mit ihren Familien. Diese Menschen arbeiteten jahrelang an der südkoreanischen Botschaft in Kabul oder in Einrichtungen einschließlich Krankenhäusern, die von Südkorea im Zuge des Wiederaufbaus in Afghanistan errichtet wurden. Nach der Machtübernahme durch die Taliban wurden 391 von ihnen von der südkoreanischen Regierung in Militärflugzeugen nach Südkorea gebracht. Sie wurden nicht als Flüchtlinge, sondern als Personen mit besonderen Verdiensten behandelt und ein Großteil von ihnen ließ sich in der HD Hyundai Apartmentanlage in Ulsan nieder. Mehr als 3 Jahre sind vergangen und in dieser kleinen afghanischen Gemeinschaft in Ulsan hat sich viel verändert. 2 Familien sind wegen der Arbeit an andere Orte gezogen, sodass nun 22 Haushalte mit insgesamt 129 Menschen in dieser Anlage wohnen. Abed Hafiz Abdu ist durch die Heirat seines Sohnes Emad mit Nizamuddin Nizami, dem Vater von Aisha, verschwägert. 15 Jahre lang arbeitete er in Afghanistan als Krankenpfleger. Heute ist er in einem Unternehmen für Schiffsmaschinen als Elektriker tätig. Kurz vor seiner Flucht hat er 7 Jahre in einem koreanischen Kooperationskrankenhaus in Kabul gearbeitet. Die Kinder wurden in den angrenzenden Kindergärten sowie in Grund-, Mittel- und Oberschulen aufgenommen. Nach einem Jahr waren 7 von ihnen bereits Studenten und inzwischen haben einige sogar ihren Universitätsabschluss gemacht. Abdullah Mirzai, der die Hyundai High School besucht, sagte, er habe viele koreanische Freunde gefunden. In der Mittagspause, nach dem Unterricht und an den Wochenenden spiele er mit ihnen auf dem Sportplatz Fußball und bestelle über Apps Tteokbokki, Pizza und Damian. Sarah Rahimi, die Global Business an der Ulsan University of Science studiert, steht kurz vor ihrem Abschluss. Sie sagte, sie wolle ihre Koreanisch- und Englischkenntnisse weiter verbessern und im Bereich Pflege weiter studieren. Das Leben der Mütter ähnelt dem der meisten Hausfrauen. Während ihre Ehemänner und Kinder zur Arbeit oder zur Schule gehen, erledigen sie den Haushalt, gehen einkaufen und bereiten die Mahlzeiten vor. Am Abend widmen sie sich auch dem Koreanischlernen. In Afghanistan wird das neue Jahr am ersten Tag des persischen Kalenders am 21. März gefeiert. Das Neujahrsfest Nauruz bedeutet neuer Tag und es ist eine Zeit, in der man seine Wünsche für das neue Jahr ausspricht. Was sind die Wünsche der in Ulsan lebenden Mitbürger aus Afghanistan für das neue Jahr? Der Wunsch von Shukrai Muzadedi für das neue Jahr ist es, dass ihre beiden Kinder, die im Iran leben, nach Südkorea kommen und mit ihr zusammenleben. Sie sagte, da ihre erwachsenen Kinder nicht als Kinder von Personen mit besonderen Verdiensten nach Südkorea kommen konnten, telefonierten sie nun morgens und auch abends. Sie wünschte sich trotzdem, mit all ihren 5 Kindern zusammenzuleben.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. BSS, eine Untereinheit der Boygroup 17, hat am 8. Januar eine neue Single veröffentlicht. Dies hatte ihre Agentur Pledis Entertainment bereits am 27. Dezember angekündigt. Telepathy ist die erste Veröffentlichung des Trios seit 2 Jahren. Im Januar 2023 hatten sie mit ihrer ersten Single Second Wind und dem Haupttitel Fighting featuring Yi Yongji an der Spitze verschiedener nationaler Charts gestanden. Unterdessen wollen 17 im Januar und Februar ihre Asientournee fortsetzen. Das US-Magazin Time hat Lovely Runner zur besten Fernsehserie aus Südkorea gewählt. Das wurde am 25. Dezember im Internetauftritt des Magazins bekannt gegeben. Das Magazin veröffentlichte einen Artikel zu den 10 besten koreanischen Fernsehserien in diesem Jahr. Anlass war die Feststellung, dass K-Drama im US-amerikanischen Mainstream Fuß gefasst haben. Daran hätten groß angelegte Investitionen von Netflix und anderen US-Unternehmen einen großen Anteil gehabt. Es sei überhaupt nicht damit zu rechnen gewesen, dass Lovely Runner das beste K-Drama 2024 werden würde, denn es habe kein großes Budget gegeben und es seien keine großen Stars verpflichtet worden, schrieb das Magazin. Stattdessen habe es eine gut umgesetzte Story gegeben, am Ende sei das am wichtigsten. Wie das Magazin schrieb, bildeten romantische Serien weiterhin das Rückgrat der koreanischen TV-Industrie, Serien wie Squid Game hätten aber Appetit auf mehr gemacht. Das waren die Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Thank you.
Das war es wieder in Kreuzung quer durch Korea. 17 Think Fighting und mit diesem Lied sagen wir Tschüss bis zum nächsten Mal. Shut up, pump it. Jump it, in your hand, boom, do the tension of pump it. Oh yeah, hey, hey, jump it, boom, yeah.
Okay. Morning coffee in the decaffeine. 일찍 일어나니 기분 뭐 같지? 철 없이 부재 중 전화 제끼고 dance. With my lady in this 부분 등 발다리 전부 다 팬이. Oh, I feel like I'm 17. 이런도 못해만 되는 불행과 같이 살기에는 내 시간이 너무 아깝지, man. You're gonna deserve it. Unfortunate is unnecessary. 아시피 인생은 원래 그지 같아. 그러니 조금만 힘을 내. 구겨진 인생의 연주. 반은 우린 비운의 베이비. 차분히다 막장을 연주. Hey, we got plenty more pages left to play.
올라갔다 내려가는 주식같이. 알다가도 모르겠는 인생 못 갔지. 한 템포씩 물 한 모금 마시기. 자, 여기서 비타민 A, B, C. 반복되는 하루에.
Koreanisch. Weiter geht es bei uns um die folgende Szene aus der Serie Discovery of Love.
Nappen Nu. 자기가 차인지도 몰라.
진짜요? 미치겠다. 아 그래 뭐 제가 차였다고 쳐요. 그게 뭐 중요한 거라고.
Die Serie beginnt mit der Geschichte von Yeorim und Taeha. Nach einer glücklichen gemeinsamen Zeit kam schließlich das Ende. Yeorim machte Schluss mit Taeha und Taeha hielt Yeorim nicht davon ab. Mittlerweile sind ein paar Jahre vergangen und Taeha scheint sich nicht daran zu erinnern, dass er von Yeorim abserviert wurde. Yoram ist einfach sprachlos angesichts ihres immer noch hochmütigen Ex-Freunds und kann nur unseren Ausdruck der Woche hervorbringen. Babbenum. Ich wiederhole. Babbenum. Für Mistkerl. Da es ein Schimpfwort ist, sollten Sie vor allem im Gespräch mit Älteren und Senioren nicht darauf zurückgreifen. In Gesprächen mit Freunden könnten Sie allerdings unseren Ausdruck der Woche durchaus benutzen, um zum Beispiel einen Dritten zu beschimpfen. Hier noch einmal der O-Ton. Heute wollen wir uns den folgenden Satz von Teha zusammen anschauen. Bichigetta. Bichigetta besteht aus dem Verbstamm bichi, des Verbs bichida, für verrückt werden, verrückt sein, dem Zukunftsinfix ket und der vertrauten Aussagenendung ta. Das ist eigentlich nur das Prädikat. Das weggelassene Subjekt ist in diesem Fall der Sprecher, also ich. Der Satz bedeutet also einfach, ich werde verrückt. Der Sprecher sagt diese Worte zu sich selbst, um einerseits Fassungslosigkeit, aber auch Frustration über eine Situation deutlich zu machen. Die vorliegende Situation ist so frustrierend, dass es sozusagen zum Verrücktwerden ist. Hören Sie sich zum Schluss noch einmal die Worte von Yorum und Teha im O-Ton an. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. Die politische Lage auf der koreanischen Halbinsel war im Jahr 2024 besonders turbulent. Seit der Ausrufung des Kriegsrechts und der Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk-yeol im Dezember herrschen politische Unruhen in Südkorea.
북한이 기습적으로 포사격을 실시했습니다. 오전 9시부터 2시간여 동안 서해상 백령도 북방 장산곶 일대와 연평도 북방 등산곶 일대 등에 200여 발의 포사격.
Nordkorea hatte 2024 bereits in der ersten Woche eine militärische Provokation durchgeführt. Später im Juni unterzeichneten der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un und der russische Präsident Wladimir Putin während Putins Besuch in Nordkorea einen Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft. Welche Maßnahmen wird Nordkorea in diesem Jahr ergreifen? Heute sprechen wir mit Hong Min, leitender Wissenschaftler am Institut für Wiedervereinigung Koreas, über die Aussichten von Nordkoreas Lage im Jahr 2025. Vom 23. bis 27. Dezember letzten Jahres fand in Nordkorea die 11. Plenarsitzung des 8. Zentralkomitees der Arbeiterpartei statt, um die staatlichen Projekte für 2024 zu überprüfen und die Richtung der Verwaltung für 2025 festzulegen.
북한 같은 경우에는 적대적 두국가론을 통해서 한국을 한반도 문제에서 제외를 시키고
Im Jahr 2024 bezeichnete Nordkorea Südkorea als feindlichen Staat. Es war eine aktive Reaktion auf die sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan. Später schickte Nordkorea seine Truppen zur Unterstützung Russlands in den Ukraine-Krieg und hob den Vertrag zwischen Nordkorea und Russland auf die Ebene eines Militärbündnisses. Ich denke, dass Nordkorea im Jahr 2024 einige Ergebnisse erzielt hat, was die Verbesserung seiner nuklearen Kapazitäten und die Stärkung seiner strategischen Position und Abschreckung gegenüber den USA angeht.
해가 아닐까 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다.
Auf der 9. Plenarsitzung des 8. Zentralkomitees der Arbeiterpartei Ende 2023 definierte Kim Jong-un die innerkoreanischen Beziehungen als die zwischen zwei feindlichen Staaten.
북남관계는 더 이상 동족관계, 동질관계가 아닌 적대적인 두 국가관계, 전쟁 중에 있는 두 교전국관계로 완전히 고착되었습니다.
Dementsprechend hat Nordkorea Maßnahmen ergriffen, die auf eine vollständige Trennung von Südkorea hindeuten. So löste es beispielsweise Organisationen auf, die für innerkoreanische Angelegenheiten zuständig sind, errichtete Mauern innerhalb der entmilitarisierten Zone zwischen den beiden Koreas und sprengte Teile der Eisenbahnstrecken Gyeonggi und Donghae sowie Straßen nach Südkorea. Auf der jüngsten Plenarsitzung von Nordkoreas herrschender Partei im vergangenen Monat wurden die Errungenschaften des Jahres 2024 bekannt gegeben, ohne jedoch seine Südkorea-Politik zu erwähnen. Außerdem wurde vorgeschlagen, den 80. Jahrestag der Gründung der Arbeiterpartei im Oktober dieses Jahres und den 9. Parteitag im Jahr 2026 vorzubereiten. In einem System der Einparteiendiktatur ist die Arbeiterpartei die wichtigste politische Machtinstanz in Nordkorea. Der Status der Partei wird in diesem Jahr wahrscheinlich weiter gestärkt werden.
당시 건 80주년이 있습니다. 그렇기 때문에 북한의 국가 또는 당과 관련된
Es wird erwartet, dass Nordkorea in diesem Jahr den 80. Jahrestag der Parteigründung mit verschiedenen Gedenkveranstaltungen groß feiern wird, einschließlich einer großen Militärparade, insbesondere im Vorfeld des für 2026 geplanten 9. Parteiwichtige Dinge verkünden.
남북관계 여지에 따라서는 당창건 80주년에 해당되는 이 시점에 상당히 중요한 메시지들도 나올 가능성도 있다 이렇게 보여집니다.
Am 10. Oktober 1945 hielt Nordkoreas Regimegründer Kim Il-sung eine Rede auf einer sogenannten Konferenz der Mitglieder und Anhänger der Kommunistischen Partei Koreas in den 5 nordwestlichen Provinzen. Nordkorea begeht dieses Datum alljährlich als Gründungstag der Arbeiterpartei.
Jubelschreie hallen über den Platz und ein prächtiges Feuerwerk erstrahlt am herbstlichen Oktobernachthimmel.
Nordkorea misst Jahrestagen, die auf einer 0 oder einer 5 enden, besondere Bedeutung bei. So wird das Land in diesem Jahr wahrscheinlich den 80. Jahrestag der Parteigründung im großen Stil feiern. Man darf gespannt sein, welche Botschaften Kim Jong-un während der Feierlichkeiten verkünden wird. Nach der Erklärung des Kriegsrechts in Südkorea am 3. Dezember hatte Nordkorea bis zum 11. Dezember geschwiegen, bis über den Vorfall berichtet wurde. Am 16. Dezember gab es die Nachricht, dass die Nationalversammlung 2 Tage zuvor das Amtsenthebungsverfahren gegen den südkoreanischen Präsidenten beschlossen hatte. Allerdings enthielt sich Nordkorea eines besonderen Kommentars dazu. Die Reaktion Nordkoreas ist zurückhaltender als bei dem Amtsenthebungsverfahren gegen die ehemalige südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye im Jahr 2017. Allerdings könnte Nordkorea diese Situation aktiv nutzen, um eine stärkere Präsenz in der internationalen Gemeinschaft und bei der neuen US-Regierung aufzubauen und seinen politischen Einfluss zu vergrößern. Nordkorea wird voraussichtlich am 22. Januar die oberste Volksversammlung einberufen und dabei möglicherweise Einzelheiten der Verfassungsänderung vom letzten Jahr bekannt geben, bei der Südkorea als feindlicher Staat definiert wurde. Möglicherweise auch über neue Bestimmungen über Nordkoreas Territorium.
예고된 대로 북한이 영토 조항이나 이런 부분들에 대해서는 전격적으로 진행할 가능성이 매우 높은 상황이 됐습니다.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Nordkorea seine neuen territorialen Bestimmungen vorstellen wird. Letztes Jahr wurde stark darauf hingewiesen. Ich nehme an, dass Nordkorea einige Zeit brauchte, um sich darauf vorzubereiten. Denn es kann Auswirkungen auf die Beziehungen zu den Nachbarländern und auf das Waffenstillstandsabkommen aus dem Koreakrieg haben. Offenbar hat Nordkorea etwa ein Jahr gebraucht, um zu klären, wie diese Überlegungen in der Verfassung präziser und angemessener berücksichtigt werden können. Die anhaltenden politischen Unruhen in Südkorea, ausgelöst durch die Erklärung des Kriegsrechts und die Amtsenthebungskrise, könnten für Nordkorea eine gute diplomatische Gelegenheit sein. Die Situation könnte ausgenutzt werden, um den Abbruch der Beziehungen zum Süden zu rechtfertigen und den verzögerten, umstrittenen Plan, neue Gebietsansprüche in die Verfassung aufzunehmen, mutiger umzusetzen.
미뤘던 또는 약간 우려를 했던 영토조항 신설도 더 정격적으로, 더 과감하게 내놓을 가능성이 높아졌다 이렇게 보여집니다.
Bei der obersten Volksversammlung im Januar letzten Jahres wies Kim Jong-un seine Beamten an, neue Bestimmungen über das Territorium, die Hoheitsgewässer und den Luftraum in die Verfassung aufzunehmen, um festzulegen, wo das Land seine Souveränität ausüben will. Später bezeichnete Nordkorea die militärische Demarkationslinie als Grenzlinie. Vermutlich wurden jedoch aus Rücksicht auf nationale und internationale Auswirkungen keine territorialen Bestimmungen in die überarbeitete Verfassung aufgenommen. Da Süd- und Nordkorea durch die militärische Demarkationslinie getrennt sind, könnte das Gebiet nördlich der Linie als nordkoreanisches Territorium bezeichnet werden. Anders verhält es sich jedoch mit der Seegrenze. Nordkorea hat die nördliche Grenzlinie NLL, die kurz nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens 1953 nördlich von 5 Inseln im Westmeer durch das Kommando der Vereinten Nationen festgelegt wurde, stets abgelehnt. Dementsprechend kontrolliert Südkorea die 5 Inseln im Westmeer. Im Jahr 1999 erklärte Nordkorea einseitig seine eigene Seegrenze, die sogenannte West Sea Military Demarcation Line, die die 5 südkoreanischen Inseln einschließlich Yongpyeong und Baekjeong umfasst. Sollte Nordkorea die Seegrenze weiter südlich als die derzeitige NLL festlegen und dies mit den in der Verfassung vorgesehenen Gebietsansprüchen begründen, werden die militärischen Spannungen in den umstrittenen Gewässern eskalieren. Im Moment scheint die Wahrscheinlichkeit einer Provokation Nordkoreas jedoch gering.
도발 가능성은 뭐 거의 없다고 보는 것이 맞을 것 같습니다. 일단 북한의 입장에서는
지금처럼 Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Nordkorea im Moment Provokationen durchführen wird. Für Nordkorea könnte die Lage jetzt nicht besser sein. Es ist wahrscheinlich die beste Gelegenheit seit dem Kalten Krieg. Nordkorea wird wohl genau beobachten, wie sich die instabile politische Situation in Südkorea entwickeln wird. Die derzeitige Situation ist für Nordkorea bereits so günstig, dass es nicht von Vorteil wäre, die mediale Aufmerksamkeit durch Provokationen davon abzulenken. Stattdessen wird das Land wahrscheinlich abwarten und versuchen, die Gelegenheit bestmöglich auszunutzen.
Derzeit beobachtet Nordkorea aufmerksam die Amtsenthebungskrise in Südkorea. Da Nordkorea seine Truppen nach Russland zur Unterstützung im Krieg in der Ukraine entsandt hat, würde ein Konflikt mit Südkorea eine Belastung für das Land darstellen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der Norden militärische Spannungen auf der koreanischen Halbinsel schürt. Dennoch sind Provokationen Pjöngjangs nicht völlig auszuschließen. Erst am Montag hat Nordkorea eine ballistische Mittelstreckenrakete ins Ostmeer abgefeuert, seine erste Provokation in diesem Jahr. Immerhin ist 2025 das letzte Jahr des 5-Jahres-Plans zur Entwicklung der Verteidigung, den der nordkoreanische Machthaber 2021 vorgelegt hatte.
가까운 기간 내에 극초음속 활공 비행 전투부를 개발 도입할 때 대한 과업.
Die Partei schlug die Entwicklung von Hyperschall-Gleitflugkörpern in naher Zukunft vor. Von Interkontinental-, Unterwasser- sowie ballistischen Bodenraketen mit Feststoffmotoren sowie eines U-Boots mit Nuklearantrieb und einer strategischen Atomwaffe mit Unterwasserstart.
Auf dem 8. Parteitag im Januar 2021 erklärte Nordkorea das Ziel, seine Verteidigungskapazitäten zu stärken und stellte Pläne auf, um die damit verbundenen Aufgaben bis zum 9. Parteitag im Jahr 2026 zu erfüllen. Wie weit hat das Land dieses Ziel tatsächlich erreicht?
Man geht davon aus, dass Nordkorea in seinem Verteidigungsplan bedeutende Ergebnisse erzielt hat. Es wurde eine neue Reihe von Raketen eingeführt, die eine Reichweite von 15.000 Kilometern haben und theoretisch in der Lage sind, das US-amerikanische Festland zu treffen. Außerdem wurden bahnbrechende Waffen entwickelt, wie hochmanövrierfähige Hyperschallraketen und strategische Marschflugkörper. Gegenwärtig stellen viele in Frage, ob die Denuklearisierung Nordkoreas weiter diskutiert werden soll. Einige Analysten, auch in den USA, geben dies offen zu. Sie sagen, dass der Schwerpunkt jetzt nicht mehr auf der Denuklearisierung Nordkoreas liegen sollte, sondern auf der Verringerung seiner Bedrohung, da die Atomwaffenprogramme des Landes in den letzten 5 Jahren große Fortschritte gemacht haben.
Im Jahr 2021 hat Nordkorea 5 Aufgaben in Bezug auf strategische Waffen skizziert. Die Entwicklung von Hyperschallraketen, die Verbesserung der Kompetenz bei Interkontinentalraketen sowie bei der Lenkungstechnologie für Mehrfachsprengköpfe, die Entwicklung von militärischen Spionagesatelliten sowie die Sicherstellung eines atomgetriebenen U-Boots und einer strategischen Atomwaffe mit Unterwasserstart.
최신형 대륙간 탄도 미사일 화성투 19형 시험 발사가 성공적으로 단행됐습니다.
Am 31. Oktober letzten Jahres testete Nordkorea eine neue Interkontinentalrakete namens Hwasong-19 und bezeichnete sie als das ultimative Modell seiner Langstreckenraketenreihe. Nordkorea veröffentlichte auch ein Bild der Nutzlastsektion der Rakete, die offenbar für mehrere Sprengköpfe ausgelegt ist, um seine Fähigkeit zu demonstrieren, Langstreckenraketen zu entwickeln, die das US-amerikanische Festland treffen können. Im Jahr 2022 verkündete Nordkorea einen Erfolg bei der Entwicklung von Hyperschallwaffen. Im Jahr darauf führte es Unterwasserexplosionsversuche mit einem nuklear bewaffneten, unbemannten Unterwasserfahrzeug durch, das wie ein Atomtorpedo funktioniert. Insgesamt wurde ein großer Teil der Aufgaben des Fünfjahresplans zur Entwicklung der Verteidigung erfüllt. Allerdings hat Nordkorea bei seinem Fünfjahresplan für wirtschaftliche Entwicklung, der zusammen mit dem Verteidigungsplan aufgestellt wurde, kaum Ergebnisse erzielt.
Analysten sind skeptisch, was die wirtschaftlichen Erfolge Nordkoreas angeht. Zunächst einmal hat die Corona-Pandemie es der nordkoreanischen Wirtschaft schwer gemacht. Viele Nordkoreaner leiden unter Entbehrung und knappen Lebensmitteln. Erschwerend kamen in den letzten Jahren Naturkatastrophen hinzu. Kein Wunder, dass Nordkorea selbst auf den Plenarsitzungen des Zentralkomitees der Arbeiterpartei seit Jahren keine wirtschaftlichen Erfolge vorweisen kann.
Im Jahr 2022 versprach Nordkorea, sein Bruttoinlandsprodukt innerhalb von 3 Jahren um 40% gegenüber 2020 zu steigern und legte konkrete Wachstumszahlen vor. Allerdings sah sich das Land 2023 mit einer schweren Lebensmittelkrise konfrontiert, die auf die anhaltenden Sanktionen zurückzuführen war, die von der internationalen Gemeinschaft als Reaktion auf die militärischen Entwicklungen verhängt wurden, sowie auf eine Reihe von Naturkatastrophen. Während der obersten Volksversammlung im Jahr 2024 erkannte Kim Jong-un die Schwierigkeiten der regionalen Wirtschaft an und stellte eine neue Politik zur Entwicklung lokaler Regionen vor. Im Rahmen dieser Politik wurde im Dezember letzten Jahres die erste Fabrik fertiggestellt. Allerdings sind der nordkoreanischen Wirtschaftspolitik aufgrund des Mangels an Kapital und Ressourcen Grenzen gesetzt. Nordkorea nähert sich weiter Russland an, während in den USA bald die zweite Trump-Präsidentschaft anbricht. Wird Nordkorea vor diesem Hintergrund einen neuen Durchbruch erzielen können? Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108, oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache.